Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Podcast Zwischen den Welten mit mir, Christina Eberitsch, und wieder der lieben Silja an meiner Seite. Hier in dem Podcast machen wir immer so die Perspektivwechsel zwischen Herz und Kopf, zwischen Verstand und Gefühl. Und wir haben heute wieder ein richtig, richtig schönes Thema für euch dabei. Denn seit guten anderthalb Jahren treibt mich eine Frage um. Und zwar heißt die, würde eigentlich ein Elternführerschein Sinn machen? Und wenn ja, wie könnte der aussehen? Und ich habe in den letzten anderthalb Jahren die Erfahrung gemacht, viele Menschen reagieren echt gut drauf, wenn ich sage, boah, so ein Elternführerschein, das wär's doch. Pädagogen, andere Eltern sagen alle, ja, das wäre echt wichtig. Und jetzt sage ich aber erstmal, hi Silja, schön, dass du da bist und sag mir doch bitte gleich mal deine Meinung, wenn du dieses Wort hörst.
Hallo Christina, ja, schön wieder hier zu sein. Ja, Elternführerschein, super spannendes Thema irgendwie. Es ist, wenn ich das höre, denke ich immer mal, es gibt, glaube ich, viele Eltern, für die wäre das wirklich, wirklich gut, wenn die einen Führerschein hätten machen müssen, bevor sie ein Kind kriegen, wenn sie ein Kind kriegen. Und doch stellen sich mir da auch Fragen, weil wenn wir das mit dem Autoführerschein vergleichen, ein Auto funktioniert immer ähnlich. Also sei es Automatik, sei es mal hast du Automatik, mal hast du irgendwie Gangschaltung, aber insgesamt funktioniert ein Auto immer ähnlich und der Straßenverkehr funktioniert immer gleich. Aber ein Kind, funktioniert das immer ähnlich?
Ja, also das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du da reinwirfst. Genau, nein, Kinder funktionieren nicht gleich. Und ich habe gerade gestern auf der Welt einen Artikel gelesen, dass jetzt ein neues Buch rausgekommen ist, wo sich einer die Mühe gemacht hat, gefühlt alle Studien zum Thema Erziehung und Kindesentwicklung auszuwerten und der quasi auch genau auf diese Idee kommt. Nee, das ist sowas von hochindividuell und wir können da kaum urteilen. Und trotzdem natürlich. Wieso ist der Ruf nach einem Elternführerschein so laut? Also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich auch bewege. Was erleben wir bei Eltern? Und ich kann sagen, ich erlebe ganz viel Verunsicherung. Gerade Erzieher, Lehrer sagen ganz oft, sie haben das Gefühl, dass Eltern heute keinen Zugang mehr zu ihrer Intuition haben, als hätten sie diese Verbindung verloren. Sie sind verunsichert. Und ich glaube, daher kommt so dieser Wunsch, ein Elternführerschein könnte so Leitplanken bieten, an denen man sich entlanghangeln kann. Genau. Und ja, der Punkt, den du sagst, jedes Kind funktioniert anders, aber was würde denn funktionieren? Ich weiß nicht, du bist selber Mama. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, als dein Kind noch klein war, gibt es irgendwas, was du dir damals mehr gewünscht hättest?
Ich kann sogar noch auf die Zeit davor zurückblicken und weiß ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe, als ich schwanger war. In dem Moment, wo man sagt, ich bin schwanger, hat jeder einen besonderen Tipp für einen.
Oh ja.
Und da hat man noch nicht das Internet für angeschmissen, sondern jeder weiß es besser. Jeder weiß, was man machen soll. Keine Salami essen hier. Du musst auf jeden Fall diese Medikamente vermeiden. Hier, das musst du unbedingt essen, damit das Kind dies, damit jenes. Und es kamen so viele Ideen auf mich ein. Die einen sagten, du darfst nicht mehr ins Schwimmbad gehen, du darfst dies nicht mehr. Es war wirklich so, jeder hatte seine Vorstellung oder seine Idee, was man in der Schwangerschaft nicht mehr darf. Und was ich mir in dem Moment dann gesucht habe, war eine Hebamme, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche jemanden, dem ich vertraue, und zu der bin ich dann irgendwie alle 2 Wochen gegangen, habe mit der gesprochen, was auch immer. Und die hat auch gesagt, du darfst mich alles fragen. Und immer, wenn mir jemand wieder gesagt hat, du darfst nicht ins Schwimmbad gehen, du solltest dies machen, du sollst dies, bin ich mit meinen Fragen zu ihr gegangen. Einfach, weil das eine Person war, wo ich gesagt habe, okay, die hat Ahnung von Schwangerschaft, die hat Ahnung davon, was erlaubt sein sollte und was nicht. Und die kennt mich inzwischen ein bisschen. Dementsprechend mir wurde sogar gesagt, ich darf nicht mehr im Einzelhandel arbeiten, weil man nicht so lange stehen sollte und so. Ja? Ich habe
Wahnsinn!
bis 6 Wochen vor der Geburt volle Kanne 40 Stunden im Einzelhandel
Ja.
gearbeitet. Gar kein Problem. Aber das wurde mir gesagt. Und da brauchte ich auch so einen gewissen Kompass. Eine Person, die mir sagt, okay, das ist es und darauf habe ich vertraut. Und ich glaube, dass viele Eltern das auch mit Erziehung ihnen so geht, weil Kinder sind anstrengend. Kinder, gerade am Anfang, was die fordern und ja, die brauchen auch irgendwie ihre Grenzen und fordern die Grenzen ja auch. Und trotzdem hörst du dann, ja, du darfst dein Kind eigentlich nicht begrenzen, du darfst dies nicht, du musst ihm die Freiheiten lassen. Am besten soll es noch Musikfrühförderung und dies und jenes kriegen. Aber die Infos kommen von anderen Eltern und aus dem Internet, glaube ich. Ich glaube, den Leuten fehlt wirklich so dieser Kompass. Und das merken auch die Erzieher und die Lehrer und ähnliches. Und da kommt, glaube ich, so diese Idee her, Elternführerschein so als der Kompass für Eltern. Im Zweifel auch nur, der die Eltern stärkt und sagt, du darfst deine eigenen Grenzen haben. Du darfst, also ja, du
Genau.
musst nicht alles für das Kind tun.
Ja. Ja, das ist vollkommen richtig. Alles, was du sagst, würde ich zu 1000% unterschreiben. Und auch als du sagtest, ich habe eine Hebamme, die konnte ich alles fragen. Ja, ich glaube, das war bei mir auch so. Und das ist, was viele Eltern rettet, diese erste Zeit. Da gibt es diese Hebamme, da gibt es diese Unterstützungssysteme, die da sind. Und dann kommt aber die Zeit, da bricht das weg. Und dann steht man alleine da. Und dann kommt die Zeit. Da wird Partnerschaft herausfordernd, weil das Kind vielleicht viel fordert, weil es natürlich anstrengend ist, ein Kind, zwei oder drei zu haben und einem keiner beigebracht hat, wie geht denn das Ganze eigentlich? Und also eigentlich in der letzten Generation noch, in der vorletzten auf jeden Fall, ja gut, da lebten Menschen viel dichter beieinander. Da hat sich unsere Intuition und unsere Sicherheit aus dem gespeist, was wir rundherum hatten. Da lebte die Mama dabei, die Oma, der Opa. Wir konnten auf ganz viel zurückgreifen. Ob das jetzt gut war, dass wir das einfach so übernommen haben, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Menschen waren sicherer.
Und wir konnten darauf zurückgreifen, auf eine Quelle. Jetzt haben wir auch ganz viel um uns rum, aber wir haben halt gerade mit dem Internet Quellen ohne Ende. Also es gibt ja kein Wissen, also man kann das Internet aufmachen und im Endeffekt kann man auf eine Frage 7 verschiedene Antworten kriegen und nicht die eine Antwort. Und wenn man so im Dorf gelebt hat, dann war im Zweifel die eine Antwort da, weil Kinder hatten keine Ahnung, das und das zu tun. Und dementsprechend musste man das durchsetzen, so. Ich glaube
Genau.
nicht, dass man sich da unbedingt besser mitgefühlt hat manchmal, weil man auch da wahrscheinlich gegen seine innere Intuition teilweise gehen musste. Aber
Ja, das kann durchaus sein. Aber es war diese Sicherheit. Und jetzt habe ich gerade so noch diesen Gedanken gehabt, wir sind ja, eigentlich hat dieser Podcast ja eine ganz bestimmte Überschrift. Und zwar, warum Erziehungskurse zu kurz greifen. Das habe ich zu Beginn gar nicht so gesagt, weil wir mit diesem Elternführerschein eingestiegen sind. Mein Gedanke für heute war aber, das Internet ist nämlich voll mit Erziehungsratschlägen. Und ich habe gerade ja schon mal so ganz vorsichtig angesprochen, Partnerschaft hat eine ganze Menge dazu beizutragen, wie wir als Familie leben, wie wir mit dem Kind umgehen, wie viele Ressourcen wir überhaupt übrig haben. Und das ist ja, was ich tagtäglich erlebe mit meinen Paaren. Die haben so viel mit sich zu tun, gerade ihre Themen zu regeln, ihre Streitigkeiten in den Griff zu bekommen, dass die Kinder fast nebenher mitlaufen an mancher Stelle. Und das merken Kinder und dann zeigen die das auch mit ihrem Verhalten. Manche werden dann ganz still und versuchen sich anzupassen und andere werden aber natürlich auffällig, aufmüpfig, fordern Aufmerksamkeit ein. Und der Bogen zu diesem, warum Erziehungskurse zu kurz gedacht sind, war für mich, wenn ich einen Elternführerschein mache, dann will ich, dass Menschen ganzheitlich beraten werden, begleitet werden, dass sie für alles einen Ansprechpartner haben. Für mich ist es zu wenig, einfach zu sagen, komm, wir machen einen Erziehungskurs, der dauert 4 Wochen und dann lernst du, ne, wie kann ich Grenzen setzen, wie gehe ich mit Macht um, was ist Adultismus oder. Okay, und? Der Rest, was mache ich mit den Eltern? Was mache ich mit der Partnerschaft? Was mache ich mit der Familie, die im Hintergrund mitschwimmt? Das ist ja auch ganz oft ein Thema. Dieses, wie gehe ich eigentlich mit meiner eigenen Familie um? Wie komme ich mit meinen Altlasten klar? Wo gehe ich denn mit all dem hin? Und das war, was für mich bei vielen Angeboten so fehlte. Dieser umfassende Ansatz, dieses, was du vorhin gesagt hast, bei meiner Hebamme, die konnte ich alles fragen. Und ich wünsche mir, dass Menschen auch heute wieder einen Ort finden, da kann ich alles fragen.
dann brauchen wir vielleicht eine Elternhebamme.
Eine Eltern, das siehst du, wir haben doch den Namen gesucht für mein neues Programm. Elternhebamme wäre auch gut gewesen. Das ist ja schön. Ja, genau. Und ja, deswegen ist ja auch das neue Programm, was bei mir startet, soll ja allumfassend sein. Und ich habe es dir letzte Woche, glaube ich, auch erzählt. Ne? Es soll ja dann auch andere Experten geben, die da mal mit zu Wort kommen. Ich will, dass Eltern wieder einen Ansprechpartner haben. Einen Ansprechpartner oder einen Ort, an dem sie alles fragen können. Genau. Und du unterstützt mich dabei, den zu entwickeln. Du wirst wahrscheinlich ganz viele Fragen dann annehmen und sortieren. Ich freue mich schon total darauf.
Auf jeden Fall, ich mich
Ja.
auch. Der Start steht kurz bevor.
Genau, am 1. Mai geht's los. Und lass uns nochmal bitte auf das Thema Erziehungskurse zurückkommen. Sag mal, hast du in deiner Vergangenheit Erziehungsbücher gelesen, Erziehungsratgeber?
Jein, also ich war schon immer so, dass ich mich sehr auf meine Intuition verlassen habe und wenig gelesen habe in die Richtung, weil ich immer das Gefühl hatte, mein Kind ist eh anders als viele andere. Es hat sich am Ende auch herausgestellt, dass es so ist. Also wir haben inzwischen eine Autismusdiagnose bei ihm, dementsprechend war meine Intuition da gar nicht so verkehrt. Aber auch ich habe natürlich Ratgeber gelesen. Also ich habe auch sowas wie Mein kompetentes Kind gelesen und so. Aber ich kenne viele Eltern, wo wirklich die Regale voll stehen, die auch immer wieder unterschiedliche Ratgeber lesen, die sich auch widersprechen. Also das ist ja das Schöne. Da gibt es den einen Ratgeber, der sagt das, der nächste das. Ich weiß gar nicht, wie die damit klarkommen, dass da immer wieder eine neue Idee kommt irgendwie.
Ich glaube, die kommen gar nicht damit klar, wahrscheinlich, weil das kann man ja gar nicht. Ich bin ja grundsätzlich auch so. Also ich lese sehr, sehr gerne und ich lese jeden Abend und lese ausschließlich Fachbücher und habe das schon immer getan. Und auch vor der Geburt, während der Schwangerschaft, habe ich ganz viele Erziehungsratgeber gelesen, Erziehungsfachbücher gelesen. Und ja, zum einen widersprechen die sich manchmal, wie du sagst, und zum anderen können die natürlich gar nicht anders als ganz isoliert einzelne Situationen betrachten. Und dann hört sich das oft so einfach an. Und ich weiß noch, wie ich zu Beginn, als ich dann Mutter war, dann war immer so dieses Ding, ja, und wenn dein Kind irgendwie schreit oder wütend ist, dann musst du tief durchatmen. Und ich weiß, in wie vielen Situationen ich war und dachte, echt durchatmen. Könntest du mir mal den Buckel runterrutschen? Einen Scheiß atme ich hier. Ich gehe die Wand hoch. Das hat lange, lange gedauert, bis ich wirklich verstanden und gefühlt habe, was es mit diesem Durchatmen wirklich auf sich hat. Und das sind aber Dinge, die kann eigentlich kein Erziehungsratgeber leisten. Da muss man das runterbrechen auf die Quintessenz und die heißt tief durchatmen, zähl doch mal bis 10 oder dreh dich einmal kurz rum. Aber wieso, weshalb, warum, was das mit dir macht, da brauchst du eigentlich einen anderen Menschen für. Also
Auf
zumindest war
jeden
das auch bei mir so. Ich habe ganz viel dann von anderen Menschen nicht. Habe mir dann sehr, sehr ausgewählt, Leute gesucht, mit denen ich gut sprechen kann, die zum Teil auch schon älter waren. Zum Teil viel älter waren als ich. Ich gesagt habe, ja, wenn du mir das sagst, dann kann ich dir das irgendwie glauben.
Fall, das habe ich auch gehabt. Also ich habe auch meine ein, zwei Ansprechpartner gehabt, wo ich so sage, ja. Da ist wirklich, mit denen kann man auch ganz offen reden, weil ganz häufig kam zumindest bei mir so dieses Gefühl, darf ich mich wirklich, also das ist jetzt wirklich ich erzähle sie einfach mal, eine Geschichte. Mein Sohn, ungefähr 2, so in diesem Alter, ich gehe nicht schlafen. Ich will nicht schlafen, ich bin abends auf keinen Fall müde, aber fällt eigentlich tot um. Ich habe ihn ins Bett gesteckt, habe gesagt, so, es ist Schlafenszeit, wir machen hier dunkel, du versuchst zu schlafen. Natürlich kam der noch 7 Mal wieder raus und so weiter und ich bin nicht müde. Und irgendwann war immer der Punkt, wo der sich fast wehgetan hat, weil er im Bett rumgetobt ist, irgendwie den Kopf gestoßen hat. In dem Moment hat er seinen Widerstand aufgegeben und ist eingeschlafen. War wirklich so, da hat er vergessen, dass er ja nicht schlafen will, da hat es wehgetan und kurz danach schlief er. Und es gab die Abende, und davon gab es nicht wenige, wo ich einfach das Gefühl hatte, kann der sich verdammt nochmal jetzt einfach mal wehtun, damit der schläft? Ja? Kann der sich jetzt einfach mal den Kopf stoßen? Und das als Mutter zu denken, so ist natürlich, also ich hab mich immer geschämt und habe gedacht, oh Gott, das kannst du doch nicht denken. Du darfst doch dich jetzt nicht freuen, weil dein Kind sich wehtut. Ja? Also ich habe ihm niemals selber wehgetan, auf keinen Fall. Da bin ich auch nie auf die Idee gekommen. Aber so dieser Gedanke, wenn er sich jetzt einfach mal den Kopf stößt, dann schläft er. Und wenn er das um 8 schon getan hätte, hätte er da auch schon geschlafen. Wäre das nicht ein schöner Abend geworden? So, aber das mit jemand anders zu besprechen, sei es mit anderen Eltern oder auch mit der Familie. Also ich konnte immer super mit meiner Mama reden. Wir hatten das Thema ja letzte Woche schon mal, dass ich mit ihr wirklich ein gutes Verhältnis habe. Aber es gibt, glaube ich, viele, die haben keinen, wo sie sich trauen, sowas zu sagen. Und wenn ich eine Anlaufstelle, gut, ich hatte meine Anlaufstelle im Endeffekt, ja, aber wenn man dann eine Anlaufstelle hat, wo man hingehen kann und sagen kann, Boah, ich freue mich, wenn mein Kind sich abends wehtut, weil es dann schläft. Kann ich mich wirklich freuen, weil mein Kind sich wehgetan hat? Darf ich das empfinden? Ja? So, ich glaube, das würde vielen helfen.
Voll. Und im ersten Schritt würde ich als Beraterin immer sagen, ja, dieses Gefühl darf erstmal sein, weil es einen ganz wichtigen Hinweis gibt. Nämlich zum einen, dass du gerne nicht mehr da sitzen möchtest, dass du dir für dein Kind wünschst, dass es schläft, dass es zur Ruhe kommen kann, dass du zur Ruhe kommen kannst, dass dieses Kämpfen ein Ende hat. Ich würde das im ersten Schritt immer würdigen, weil jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Im zweiten und dritten Schritt könnte man dann gucken, okay, gäbe es irgendeine Variante, wie man den Mechanismus durchbrechen kann, dass man das Wehtun durch was anderes ersetzen kann, irgendwie, dann könnte man so ein bisschen rumphilosophieren. Aber dieser erste Schritt, das ist ja, was bei den meisten nicht passiert. Die hören, oh, die will, dass dem Kind wehgetan wird,
Ja.
haben dich verurteilt, in eine Schublade gesteckt und damit hat sich das.
Ja,
Und
und
das ist
da
der
hätten
größte
Sie mich
Punkt.
definitiv falsch einsortiert, weil das Wenigste, was ich wollte, dass es meinem Kind irgendwie wehtut. Aber das war diese Verzweiflung. Ich war alleinerziehend in der Zeit und ich war alleine für dieses Kind immer verantwortlich. Und irgendwann ist abends auch Ende. Irgendwann hat man als Eltern, glaube ich, auch einfach das Gefühl, wenn er jetzt schläft, dann habe ich vielleicht noch eine halbe Stunde, bis ich selbst tot umfalle. So.
Ja,
Und wenn diese halbe Stunde
natürlich.
sich immer weiter nach hinten verschiebt, irgendwann ist man halt platt, ne?
Total. Und diese Gedanken, also das kann mir eigentlich kein Elternteil erzählen, dass es diese Gedanken noch nicht gehabt hatte. Und ich glaube, wir alle Eltern haben unser Kind auch schon das ein oder andere Mal fester angepackt, als es hätte sein müssen. Ne? Niemand tut seinem, oder die wenigsten tun ihren Kindern wirklich mit voller Absicht weh. Das ist immer irgendwie eine Überlastung des Nervensystems. Und wenn wir es aber schaffen, ehrlich darüber zu sprechen, dann können wir irgendwie eine Lösung dafür finden. Und dann komme ich wieder zu diesem Thema Erziehungskurs. Dann setze ich in diesem Kurs und lass mir wieder erzählen, wie es richtig sein müsste und wie du das machen kannst und wie das nach Lehrbuch geht. Diese Kurse, das sind ja Videoformate in aller Regel. Ich gucke mir ein Video an und dann gehe ich da raus mit noch mehr einem schlechten Gewissen, weil ich habe es ja wieder nicht geschafft oder bei uns läuft es irgendwie nicht so. Das
Ich hätte
heißt,
doch nur durchatmen müssen.
ja,
Hätte ich
bestimmt.
das hätte ich mal machen müssen, dann hätte ich mich nicht gefreut, wenn er sich wehtut.
Bestimmt, ja. So, also ne, das Ding ist, mich würde meine Zahl dazu interessieren, ich weiß nicht, die gibt es wahrscheinlich nicht, aber wie viele Menschen gehen aus Erziehungskursen raus und haben sagen, echt, ja geil, super, hat mir was gebracht und wie viele gehen auch mit einem schlechten Gewissen raus? Und die, denen was bringt, ey, bitte geht da hin, voll gerne und da sind auch richtig gute Sachen ja dabei. Also ich will Erziehungskurse nicht verteufeln. Ich will eigentlich eher denjenigen, die jetzt zuhören, die sagen, mir macht das aber oft ein schlechtes Gewissen abholen und sagen, so, und für euch brauchen wir einen anderen Raum. Das ist total in Ordnung. Ich, bin ich ganz ehrlich, ich bin gehöre auch zu denen, die aus Fortbildungen, Workshops oder so auch eher mit einem schlechten Gewissen rausgeht als glücklich. Weil ich
Das
mich auch viel hinterfrage und so. Und ich bräuchte eigentlich nach jeder Fortbildung und nach all diesen, ne, nochmal so ein 1-zu-1-Gespräch, so können wir das jetzt mal kurz in Realität bringen und einsortieren.
Ja, auf jeden Fall, ganz häufig. Also ich bin ein bisschen anders. Ich nehme wirklich relativ viel, wenn ich so einen Kurs mache, wirklich nur das mit, was ich tun möchte. Weil ich immer so für mich habe, okay, das, was ich vorher getan habe, wo ja das schlechte Gewissen drauf einzahlt irgendwie, das habe ich immer mit meiner besten Entscheidung irgendwie getan, so. Und habe ich aber auch lange für gebraucht, für diese Einstellung einfach, um mir auch zu sagen, nee, das, was ich bis jetzt getan habe, ist gut so. Und ja, jetzt habe ich neues Wissen, jetzt kann ich, ab jetzt kann ich was anderes machen, so. Aber damit bleibt eben dieses, ich habe ein schlechtes Gewissen für vorher irgendwie nicht, so. Ja, aber ich verstehe es gut. Also gerade, es
Es ist
gibt
ja
so viele,
mega
die aus
gut.
sowas rauskommen und so total, ja, aufgeräumt sind. Also ich habe schon viele Gespräche auch mit Freundinnen geführt, die dann sagen, boah, ich habe das und das gehört und gelesen und eigentlich müsste ich jetzt hier und jenes. Und dann stellt man ein, zwei gezielte Fragen und sagt so, aber dein Plan war anders. Also, sorry, du wolltest das anders. Und ja, diejenige hat jetzt gesagt, dass man das besser so und so macht. Aber dein Plan war anders und war der nicht gut? Willst du den nicht erstmal machen? So, ja?
Ja, definitiv. Und das ist ja auch wichtig, dann danach aufzuräumen. Ich finde es großartig, dass du das für dich so kannst, dich dann abzugrenzen. Das ist eine mega tolle Eigenschaft, genau. Und ich habe lange für mich auch damit gehadert, so, oh Mist, müsste ich das auch können? Und ich habe tatsächlich heute meinen Frieden damit gefunden, weil ich weiß, dass ich von diesem Buffet, das mir da angeboten wird, ich packe erstmal alles auf den Teller. Also ich nehme erstmal alles mit. Dann gucke ich mir das an, merke, dass die Hälfte da schon runterfällt, weil Teller zu voll. Oder dann überlege ich mir, was davon hebe ich nochmal auf, was lasse ich einfach liegen für den Hund oder so. Ja, aber ich nehme immer erstmal alles mit und ich werde mich da wahrscheinlich auch in diesem Leben nicht mehr ändern. Ich setze mich dann erstmal an den Tisch und dann sortiere ich. Und ja, das brauche ich. Ich sitze dann auch manchmal irgendwie eine halbe Stunde. Ich sage jetzt mal doof in der Gegend rum und gucke aus dem Fenster. Ja, in der Zeit räumt mein Kopf auf. Da sortiere ich. Ich brauche tatsächlich auch diese Zeit, wo ich einfach sitze und denke. Und ziellos denke.
Aber wir sind zwei Personen, die, also ich mache das quasi während des Kurses, du machst es danach. Und wir haben aber schon Mechanismen, um damit umzugehen. Wir kriegen das beide hin, nachher aus diesem Kurs, das zu filtern, was wir haben wollen. Wenn ich mir jetzt überlege, Eltern, die wirklich so unsicher sind mit Erziehung, sich freischaufeln, diesen Kurs zu machen, danach aber kaum Zeit zur Reflexion haben, weil dann haben sie sich ja schon freigeschaufelt, dass sie jetzt das Kind gerade nicht hatten, was auch immer. Und diesen Kurs sich geleistet, was auch immer zu tun, und dann sich dann noch mal die Zeit zu nehmen und es wirklich zu reflektieren und zu sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht, aber vielleicht mag ich gar nicht alle Anregungen, die da drin sind, umsetzen. Ist, glaube ich, auch noch mal so ein Schritt, der, wenn man dann einen Zweijährigen und Vierjährigen rumhüpfen hat, gar nicht so leicht ist.
Ah, voll gut, dass du diesen Bogen jetzt nochmal quasi zu Luma spannst. Ja, weil genau das ist ja der Unterschied. In Luma ab dem 1. Mai könnt ihr ja jede Woche Fragen stellen, jede Woche aufs Neue. Und wenn in einer Woche die Frage vielleicht beantwortet wurde und in der nächsten Woche ihr die Frage habt, Mist, und was heißt das jetzt konkret für mich? Muss ich das jetzt alles davon machen oder reicht es auch, wenn ich 10% mache? Mega, und dann beantworte ich euch diese Frage. Und so könnt ihr euch von Woche zu Woche hangeln und entscheidet ganz alleine, wann ist eure Frage so weit bearbeitet, wann habt ihr das so weit sortiert für euren Alltag, dass es gut ist.
Und wir haben ja auch vor, die Themen so zu sortieren, dass du im Zweifel auch kurz nachlesen kannst. Oder wenn du sie verpasst hast, die Antwort, die Live-Antwort, wirst du sie als Aufzeichnung finden. Das heißt, auch wenn du als Elternteil gesagt hast, um 19 Uhr am so und so vielten wird meine Frage mit beantwortet, das ist aber genau die ins Bett geht Zeit. Dann gehst du halt abends, wenn das Kind dann schläft, falls es nicht 10 Uhr ist oder wann auch immer und du ins Bett fällst, dann gehst du dann rein und guckst, was war die Antwort und kannst sie dir dann nochmal anhören. Oder auch, wenn du sie einfach zweimal hören möchtest. Auch dann ist die Aufzeichnung im Zweifel ja gut.
Oder wenn ich nachts um 3 aufwache, mich schon wieder frage, was stimmt mit meinem Kind nicht oder was stimmt mit meiner Partnerschaft nicht und ich dann bei School so ein Stichwort eingebe und alle Videos angezeigt bekomme, die jemals in diese Richtung schon mal beantwortet wurde und ich einfach nur eine grobe Idee bekomme.
Und
Dann.
wenn ich da die Antwort nicht habe, schreibe ich um 3 Uhr ins Formular. Diese Frage habe ich noch. Und diese Fragen landen dann wahrscheinlich bei mir und ich sortiere sie. Und trotzdem werde ich nicht wissen, wer sie gestellt hat, weil sie sind anonym. Also in diesem Fragebogen werden wir keinen Namen erfassen. Man kann noch dazu schreiben, sowas wie Folgefrage zu Frage Thema XY von Vorwoche oder so, damit wir es ein bisschen besser einordnen können. Aber es wird kein Name dabei stehen, sodass auch ganz klar ist, du wirst von keinem verurteilt oder ähnliches. Das soll bei Luma eh nicht passieren, irgendwelche Verurteilungen oder so. Aber einfach, es kann auch keiner von den anderen Menschen, die mit im Raum sind, sagen, ja, so ist es. Weil das kenne ich aus Erziehungskursen oder auch schon alleine aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Sie sitzen alle da und du traust dich, eine Frage zu stellen und vier Leute denken nur und schütteln mit dem Kopf. Und sei es nur ganz, ganz klein, so von wegen, wie, das weißt du noch nicht. Und du fühlst dich doch direkt mal doof. Das hättest du doch wissen müssen. Das sind doch alles Infos, die scheinbar schon bekannt sind. Und wie kannst du sowas fragen? Wie viel Mut kostet das, so eine Frage zu stellen?
Oh ja, genau. Und genau deshalb ist es komplett anonym. Auch die Live-Sessions sind komplett anonym. Also ihr geht dann in so einen Warteraum rein, stellt euren Namen oben auf die Zahl 1 oder XY, was auch immer. Ihr geht komplett anonym da rein. Genau. Sehr, sehr schön. Silja, es war wundervoll, mit dir zu sprechen. Ich glaube,
Kann
unsere
ich nur
Zuhörer haben
zurückgeben.
wieder einiges von uns erfahren, haben vielleicht ein paar Ideen bekommen und können sich gleich in den Shownotes unten mal den Link zu Luma anschauen. Alles
Wunderbar.
klar. Vielen lieben Dank dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, bis
Bis
nächste
dann.
Woche.
Ciao.
Tschüss.